In den letzten Tagen hat doch tatsächlich ein Schweizer 1 Milliarde gespendet, um diesen dringenden Umweltproblemen begegnen können. Und 1 Milliarde, wie viele Millionen sind da? 1000 Millionen. Und er hat 1 Milliarde gespendet. Und ihr könnt da lesen, der lebt in den USA. Er ist überhaupt spendabel. Er hat im 2016 hat er nur 13,5 Milliarden Vermögen. Und innerhalb von einem Jahr hat er so viel gespendet, jetzt hat er nur noch 7,5 Milliarden. Aber das sind immer noch 7500 Millionen, oder? Das finde ich voll krass. Und das ist auch absolut lobenswert. Aber schlussendlich greift es gleich einfach zu kurz. Wir brauchen wahrscheinlich ziemlich sicher viel Geld, wenn wir unsere Welt, und wir darauf leben, wieder auf Vordermann bringen. Aber die Wurzel geht eigentlich viel tiefer. Die Wurzeln von unseren Problemen, die wir haben, von unserem schönen Planeten, gehen viel tiefer. Und ich habe vor Wochen einmal eine Stellungnahme gelesen von einem Mann. Ich stelle euch den nachher noch vor. Und die gehen mir bis heute nach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja eine rechte Informationsflut, so dass vieles da reingeht und da geht wieder raus. Und da gibt es manchmal so Sachen, die bleiben wie hängen. So wie eine, ich kenne die kleinen Federli, die statisch geladen sind und du willst loswerden und es geht nicht, oder? Und genau so ist das Statement oder die Stellungnahme von dem Mann mir hängen geblieben. Jetzt merke ich, etwas, was immer wichtig ist, ist so ein bisschen, zu wissen, was ist das überhaupt für ein Typ, oder? Bevor wir uns von jemandem etwas Schlaues anhören, wollen wir eigentlich in der Regel wissen, ob der auch kompetent ist. Oder? Das ist ja so. Und darum lasse ich euch einfach ein paar Sachen aufzählen. Also etwas gesehen, das ist schon da bereits, dass er wichtige Positionen inne hat. Er ist ein preisgekrönter Umweltschutzorganisator und ein Autor von einem ganzen Büchergestell. Er hat total angesehene Positionen inne, überall. Er ist auch Administrator vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Er ist Vorsitzender der UNO-Entwicklungsgruppe für Umwelt, Dekan an einer Hochschule für Forstwirtschaft und Umweltstudien, Gründer und Vorsitzender vom World Resource Institute, Professor für Rechtswissenschaft in Georgetown an der Universität, Vorsitzender Rat von der Umweltqualität für die USA, Rechtsanwalt und Mitbegründer vom Verteidigungsrat von der natürlichen Ressourcen. Und die Liste ist nicht abschliessend. Ab und zu frage ich mich, was mache ich eigentlich? was machen wir eigentlich? Hey, das ist so ein krasser Typ. Und von dort her bin ich der Überzeugung, dass ihr auch der Meinung seid, dass es ein kompetenter Mann ist und dass es sich lohnt, anzuhören, was der zu dem Thema zu sagen hat. Er sagt, früher habe ich gemeint, dass die grössten Umweltprobleme, und er zählt dann 3 Sachen auf, also der Verlust von der Artenvielfalt, der Kollaps vom Ökosystem und der Klimawandel. Er hat gedacht, dass wir mit 30 Jahren guter Wissenschaft die Probleme können angehen und lösen. Und dann kommt ein ganz tiefes Geständnis und sagt, hey, ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Wissenschaftler, die sich irren, gibt es nicht so viel. Da gibt niemand gern zu, vor allem, wenn man so kompetent ist, oder? Also ganz, ganz ein ernsthafter Mann und sagt, hey, ich habe mich geirrt, ich habe mich getäuscht. Und dann fährt er weiter und sagt, die grössten Umweltprobleme liegen eigentlich an einem völlig anderen Ort. Es ist wirklich die Gier und der Egoismus und Gleichgültigkeit von uns Menschen. Da, jetzt gehen wir so richtig Wurzeln, oder? Also nicht so ein Ozonloch, das ist nur eine Frucht von, und Klimaerwärmung, das sind nur Früchte. Aber die Wurzeln, sagt er, und das ist eine erstaunliche Einsicht, sehr, sehr, sehr eine erstaunliche Einsicht, finde ich. Und dann fährt er weiter und dann sagt er, und um mit diesen Problemen fertig werden, brauchen wir etwas. Wir brauchen einen kulturellen und einen spirituellen Wandel. Der Mann ist so weise. Der Mann ist so weise. Das ist so tief, was er erkannt hat. Und jetzt kommt noch der Point. Und er sagt, und wir Wissenschaftler, wir wissen nicht, wie man das macht. Halleluja. Ist doch gut, können wir jetzt als Ende, können wir so das Bödeli merken, wow, wir sehen, was es brauchte. Und das können ganz viele Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die wissen auch, was es brauchte. Aber, das dann wirklich tief unten umsetzen, sagt er, hey, wir wissen nicht, wie man das macht. Spiritueller Wandel, wo eine Kultur verändert. Aber die Wurzeln, nein, geht so, ich will nochmal bei dem bleiben. Es ist so, die Wurzel geht noch viel tiefer wie das. Das ist eine Frucht von dem. Also dort, wo sich das Geschöpf vom Schöpfer löst, steht es auf die Leitung vom Leben. Und aus dem heraus entsteht all das, was wir Umweltverschmutzung nennen. Also das Losgelöstsein von Gott. Oder so ein ganz altes Wort brauchen, unsere Gottlosigkeit von uns Menschen. Das ist der tiefste Grund, das ist die tiefste Wurzel, warum wir die Erde dermassen verderben. Losgelöst von ihm, der sagt, ich will euer Hirte sein. Und der Hirte hat vor allem zwei Aufgaben. Er ist Beschützer und er ist Versorger. Und es ist ganz schlecht, wenn wir im Hirten vorlaufen. Es ist so schlecht, wenn wir mit ihm nichts zu tun haben. Er ist Quelle vom Leben, er ist unsere Versorgung. Und ganz ehrlich gesagt, das stimmt natürlich schon. Jetzt nur das, was Adam und Eva im Paradies verpatzt haben, ist die ganze Versorgung viel, viel, viel schwieriger geworden. Alle, die einen Garten haben, wissen das, oder? Man schweisst in deinem Angesicht, das Unkraut wächst schneller wie der Salat. Das ist voll gemein. Ich hätte es gerne umgekehrt, dass man den Salat jäten müsste. Nein. Oder wie auch immer. Weil es so viel kommt, weil es so viel wächst, genau. Also der verfluchte Ackerboden, der bis heute in unsere Wirtschaft hineingeht, wo wahrscheinlich niemand von uns einen Acker daheim hat, wo er davon lebt. Unser Acker, das sind unsere Jobs. Und die Anstrengung, die denen für alle, die in einem Job drin sind, ihr wisst, das nimmt extrem zu. Im Schweiß deines Angesichts, gequälte Seele, Überzeit, Druck und all diese Sachen. Aber in dem losgelöst sie innen von Gott, und das kann auch. Es gibt Menschen, die sind völlig losgelöst, andere sind ein bisschen verbunden oder nicht so stark. Da gibt es sicher ganz verschiedene Abstufungen. Aber aus dem heraus kommt eigentlich der ganze Mangel. Wir Menschen, die ohne Gott leben, die sind eigentlich dauernd auf Entzug. Und sie brauchen dauernd Stoff. Und da ist die Gier, oder? Die Gier, ich brauche Material, ich brauche Ehre vom Menschen, ich brauche etwas, wo der Hunger in mir stillt, wo schlussendlich nur Gott kann stillen. Und das ist so eine unersättliche Gier, Egoismus, auch die Oberflächlichkeit. Und das durchdringt unsere Gesellschaft wie einen schlechten Geschmack. Wie einen schlechten Geschmack. Im 1. Thessaloniker rein, im 1. Johannes rein, schreibt Johannes, die Welt, und wir könnten auch sagen, das ist die Gesellschaft ohne Gott, ist erfüllt. Das ist ein starkes Wort. Er sagt, das hat ein bisschen Gier um, ab und zu. Wenn man genau anschaut, merkt man, das ist ein bisschen Egoismus. Und er sagt, hey, nein, sie ist erfüllt. Sie ist erfüllt mit Gier von der Trieb und von der Sinn, von der Gier, von den Augen, das Blöffen mit dem Geld und Macht. Und dann sagt er, das kommt im Fall nicht vom Vater. Das kommt nicht vom Vater, sondern das gehört zum System von dieser Welt. Und wir haben jetzt die Weihnachtszeit für uns, gell? Solltest du das nicht glauben, dann geh einfach mal die Weihnachtszeit lädeln. Oder in den Ausverkauf. Gut, der Ausverkauf geht davon das ganze Jahr, gell? Und die Aktionen. Aber wenn du mal Anschauungsunterricht willst, geh mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Vorweihnachtszeit. Und in den Sprüchen hinein gibt es tolle Aussagen. Da sagt der Autor, Gott lässt niemanden verhungern, der nach ihm fragt. Aber wer ihn missachtet, dem seine Gier bleibt ungestillt. Und ungestillte Gier, die hat verheerende Wirkungen. Verheerende Wirkungen. Wir kommen da noch drauf. Wahrscheinlich kennen ihr alle das Zeugnis von König David, Psalm 23, wo er von einem gesättigten Leben redet. Das ist so das Gegenstück, oder? Er sagt ganz am Anfang im ersten Vers, der Herr ist mein Hirt, ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Ich bin zufrieden. Ich brauche nicht ein neues iPhone, ich brauche nicht Zap, ich bin einfach zufrieden. Ich denke immer, das ist, wenn ein Vertreter an deine Tür kommt und klopft und nachher sein Sortiment dir zeigt und du sagst, oh, sorry, Jesus ist mein Hirte, ich brauche nichts, ich kann alles, was ich brauche, oder? Was ist das vom David? Ist das eine Proklamation gewesen, aus Glauben, weil es noch nicht so hat? Proklamiert, der Herr ist mein Hirte, das kommt dann schon noch? Oder ist es ein Zeugnis? Ist es eine Quintessenz von seinem Leben mit Gott, dass er sagt, der Herr ist mein Hirte, ich brauche nichts. Game over. Fertig. Ich meine, wer von uns könnte das schon sagen? Einfach so, oder? Und nachher zieht er das ja alles weiter, den ganzen Psalm und so. Gott hat um das Problem gewusst, wo er sich das Volk Israel gesammelt hat und ihnen einmal ein bisschen Hausordnung gegeben hat, die 10 Gebote, hat es eins drin gehabt, wo er gesagt hat, hey, begehret nicht, was deinen Mitmenschen gehört. Und dass es noch kein Aldi gegeben hat und kein Migros und kein Shopping-Mall und gar nichts so. Wenn du wirklich mehr hast wollen, hast du eigentlich deine Mitmenschen ausnehmen, oder? Weil die haben sich nicht anders eindecken können. Begehre nicht, was deinen Mitmenschen gehört. Also, weder sein Haus, noch seine Frau, noch seine Knechte und Mägde, noch seine Rinder und Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Begehr das nicht. Hab nicht Verlangen danach. Tu dich nicht aufreiben in dieser Gier nach dem, was anderen gehört. Und ein bekannter Vers aus dem Epheser, wo dann der Paulus sagt, hey, schlussendlich ist Gier oder Habgier, das ist eigentlich Götzendienst. Und von einem ein Götz ist eigentlich etwas, wo ich das Vertrauen schenke. Also wenn ich das Vertrauen Güter schenke oder Ehre und Macht, mein Vertrauen darauf setze, dann ist das ein Götz. Ich kann aber auch mein Vertrauen auf Gott setzen. Also die Frage ist, wem schenke ich das Vertrauen? Dort findest du deine persönlichen Götzen, oder? Wem vertraust du schlussendlich? Und er sagt, für so jemanden, und da geht es nicht darum, es geht nicht darum, dass wenn ich einmal ein bisschen gierig bin. Sondern es geht wirklich, weißt du, das ist Lebensstil. Da geht es um Lebensstil. Wer habgierig ist, der hat keinen Platz im Reich vom Messias. So. Und dann sagt der gute Gus Bet, um mit dem Ganzen fertig zu werden, brauchen wir einen Wandel. Einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und ich glaube, der spirituelle Wandel, mit dem fängt es an. Dort heraus entsteht Kultur. Das sehen wir auch in der Kirchengeschichte im Mittelmeerraum, wie sich das entwickelt hat. Und die Lösung, wirklich die Lösung von dem, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus. Das hat mich wieder ganz neu gepackt. Also, das läuft mir nach. Seine Stellungnahme läuft mir nach. Und ich finde immer, wow, hey, wir haben so gutes Zeug. Wir haben Jesus. Wir haben die Möglichkeit für einen spirituellen Wandel. Wir wissen, wie man die Gier loswerden kann. Und Jesus, er hat ja predigt und die Kernaussage von ihm und auch schon von Johannes dem Täufer vorher war, den Buss und glaube das Evangelium. Eigentlich müssen wir das im Gussbeet fast schreiben. Und vielleicht hat das schon jemand gemacht. Vielleicht hat es schon Gläubige gegeben aus seinem Milieu aus oder was auch immer, wo ihm das zeigt. Und gesagt, hey Gus, guter Mann, du hast eine tiefe Erkenntnis gehabt. Und ich sage dir, wir haben den Zapfen auf die Flasche. Ich sage dir, wir haben die Antwort. Tönt Buß, glaubt das Evangelium. So fängt echter Umweltschutz an. Und dann, wenn man das so runterbricht, merkst du plötzlich geht mich das Thema etwas an, oder? Wie stehe ich zu Gott? Wie habe ich es mit Gier? Und was dort rauskommt, ist ein neues Herz. Und ich habe einen genialen Cartoon, der das super auf den Punkt bringt. Hey, lasst uns die Welt verändern. Und dann kommt es vom Himmel oben runter, oder? Und dann merkst du, also man sieht es, ja, fast nicht. Umweltschutz fängt in unserem Herz an. Solange wir da innen Umweltprobleme haben, werden wir ein Problem von unserer Umwelt nie lösen. Also von so einem Kleinen an, und das ist ja der Ansatz, den Jesus gewählt hat. Der hat keine Konferenzen geschmissen. sondern er hat sich ein paar Leute gepickt, hat ihnen ein neues Herz gegeben, hat sie mit dem Heiligen Geist angehaucht, hat ihnen Vollmacht gegeben. Und so hat sich das langsam und dann manchmal auch extrem schnell ausbreitet. Und wir sind eben bei weitem nicht alle, die voller Weisheit sind. So ein Yoga-Lehrer, der Bayan Noam, hat gesagt, ist der Mensch in Ordnung, ist auch die Erde in Ordnung. Da finde ich einen coolen Satz. So knapp und so treffend. Ist der Mensch in Ordnung, ist auch die Schöpfung in Ordnung. Was können wir mit dieser Milliarden anstellen, die uns der Schweizer gespendet hat? Wenn wir diese Milliarden nehmen, um Herzen zu erneuern, wie müssen wir das angehen? Dann ist es cool, mal darüber nachzudenken. Was könnte man mit einer Milliarde anstellen? Wie viel veränderte Herzen könnte man mit dem Geld machen? Was für eine Energie wird da frei? Wer hat das wem gesagt? Wer ist der Autor von dem? Ich habe es drauf. Jakobus, Kapitel 4. Das ist ein höchster Text. Hey, ihr verzehret euch unter Heiss und ihr mordet und Gewalt und Zeug und Sachen. Hat meine Güte, hey, was ist das für eine Gemeinde? Und er hat ja das an Gläubige geschrieben, gell? Jakobus schreibt an Gläubige einen Brief und sagt, geht darauf ein. Wahrscheinlich hat er das gehört über Leute, die unterwegs waren, dass es in den Gemeinden, wo der Brief gilt, Zoff gibt, Christen sich vertun und streiten. Und dann kommt die Antwort von ihm beim Brief, ja, woher kommen denn die Kämpfe und die Streitigkeiten, die er hat? Die kommen doch nur so in Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben. Oder ein anderes Wort, eben Gier. Er sagt, ihr verzehrt euch noch etwas. Also das ist intensiv, oder? Es ist intensiv. Ihr verzehrt euch etwas, was ihr gerne hättet. Und ihr geht sogar so weit, dass ihr mordet. Kann ich fast nicht glauben. Ihr seid eifersüchtig. Das Dumme ist, dass euch das eurem Ziel keinen Schritt näher bringt. Ihr versucht mit Kämpfen, mit Gewalt, mit Beschissen, mit Lügen, mit Korruption. Aber ihr kommt trotzdem nicht über, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ihr habt das Gefühl, ihr gewinnt es, wenn ihr einander ausraubt. Ihr habt das Gefühl, dann passiert es. Nein, es ist, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und dann setzt ihr einen oben drauf und sagt, ja, und auch wenn ihr kommt und Gott bittet, kommt es nicht über, weil eure Motivation, die ist so sackschlecht. Aus einem unreinen Herz raus. Sagen, Herr, gib. Unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Im Gegensatz zu diesen Christen sind wir alles Lämmli. Wir sind so. Hoch anständig. Oder? Oder kennst du da jemanden, der eine offene Findschaft hat? Jemanden, der irgendjemand anderen probiert umzubringen, zum Auto zu nehmen? Oder irgendwie so. Dann denke ich, Mann, was sind da für Gemeinden? Das ist also. Und die Frage für uns ist gleich, hey, wo in unserem Leben hinein findet Gier gleich einen Ausdruck? Und ich glaube, das lohnt sich für uns wirklich auch zu überlegen. Auch wenn wir schon viel weiter sind, auch wenn wir vielleicht schon ein grosses Mass an Zufriedenheit erreicht haben, wo in unserem Leben hinein entdecken wir das auch? Und ich werde euch zwei Beispiele von mir sagen. Das eine ist, meine Frau arbeitet ja in der Migros, das ist kein Geheimnis. Und die Mitarbeiter, die kommen dann manchmal irgendeinen Gutschein über für irgendetwas. Und das Letzte, was sie bekommen hat, ist ein Gutschein für eine Kapselkaffeemaschine. Hey, anstatt für 200, für 70 Franken. Ja. Wir brauchen sie gar nicht, wir haben nämlich eine, aber das ist so günstig. Was könnten wir jetzt machen? Das ist ja nicht das erste Mal, gell? Wir könnten einfach um eine Büchergestelle alle aufreihen. So. Ja, was könnten wir mit der machen? Obwohl wir es nicht brauchen, wir sollten es nehmen. Wir sollten es gleich nehmen. Wir könnten es jemandem schenken. Haben wir auch schon gemacht. Die erste haben wir verschenkt, das war cool. Und dann möchte ich, ja, will ich etwas jemandem verschenken, das ein bisschen gegen meine Werte verstoßt. Also das ganze Kapselzeug, oder? Das ist schlimm. Auch wenn der Kaffeesack gut ist. Kapseln sind schlimm. Will ich jemandem etwas schenken, das ich gar nicht unbedingt jetzt teile? Gut, das war meine Sicht. Und dann haben wir uns schlussendlich entschlossen, die nicht zu nehmen, gell? Ich habe schon lange vorgerührt. Ah! Wollt ihr mir jemandem schenken von euch? Einfach so. Es ist so günstig. Es ist so günstig. Ich brauche es zwar nicht, aber es ist so günstig. Hauptsache aus der Hei. Da bin ich mir auch begegnet. Und das Zweite ist, in irgendwelcher absehbaren Zeit könnt mir wahrscheinlich ein bisschen Geld erben. Und jetzt ist es so gewesen, dass da gemischelt wird. Das heisst, dass wenn ich dann das Geld überkomme und zunächst mal müsste Steuern ausfüllen und dann gibt es ja diese Positionen, haben sie was geerbt oder haben sie eine Schenkung bekommen, dann, wenn ich einen ganz korrekten und einen wortliebenden Mensch und Jesus noch folge und all die Sachen, würde ich das richtig anzeigen. Und dann machen sie manchmal Stichproben, dass sie dann zurückschauen, hey, woher kommt denn der Kohle? Und dann wäre die Person, die jetzt eine Kohle hat, ziemlich angeschmiert, oder? Und dann habe ich gemerkt, ich dachte, das ist Scheibe. Das sind so Mischelgedanken gekommen. Ich dachte, kannst du nicht irgendetwas machen? Das Geld, das hätte ich schon gern. Ich hätte das gern. Das ist ja noch blöd, dass man so ehrlich muss sein. Da hat es einen Moment gegeben, wo ich das so ein bisschen abgewogen habe, oder? Im Herz und so, bis mir die Luzia die Kappe gewaschen hat. Mein Kopf gerade gerückt hat. Und dann habe ich ultimativ gewusst, hey, du hast völlig recht. Hey, lieber das Geld fahren lassen, soll jemand anderem damit glücklich werden, anstatt irgendetwas mischeln. Aber auch dort habe ich gemerkt, in so einem Moment, wo du rechnest, denkst du, hey, ich wüsste schon, wie ich es ausgeben würde. Blöd. Vielleicht kennen die so Sachen auch. Um nochmal ganz einen anderen Dreh reinzubringen, auch wenn wir unsere Habgier töten, und neu, sagt glaube der Paulus, hey, tötet alles, bringt alles um, Fleischeslust, also alles, was gegen Gott ist und gegen sein Reich, alles, was aus dem Egoismus rauskommt, alles, was aus einer schwachen Gottesbeziehung oder aus keiner Gottesbeziehung rauskommt, bringt es um. Das heisst, ihr tötet alles, tötet eure Glieder, oder? Keine Ahnung, wie man das genau macht und so. Vielleicht mal einen Workshop machen zu dem. Wie bringe ich etwas um und so? Das ist das eine. Dann haben wir erst die Hälfte eigentlich von dem gemacht, was dem Reich Gottes entspricht. Also wenn ich einfach merke, okay, ich bin nicht mehr so gierig, ich bin, das ist toll, aber Jesus hat die Latte so hoch gesetzt, es geht noch um viel, viel mehr. Und wir haben ja Freitag und Samstag letzte Woche ein Seminar gehabt unter dem Thema Jesus nachfolgen im Zeitalter vom Konsum. Und ich muss sagen, das war sackstark. Wir haben sehr, sehr viel mit Bibeltext gearbeitet, alleine, dann in Gruppen, dann wieder alle miteinander und so. Und du hast gemerkt, so viele so Aussagen von Jesus zu dem Thema, wo der so langsam, nach Stunden, wie innen sackert in dein Leben hinein, so innen sickert und dich konfrontiert und dir einen Spiegel vor Augen hat. Das war echt stark gewesen. Vielleicht mache ich eine Predigserie. Würde gut, eine Predigserie hier anschliessend passen und so. Und es ist wirklich so, Jesus hat uns immer wieder aufgefordert, gewisse Sachen zu tun und andere nicht. So im Sinn von, lass das, tu das. Oder? Lass das, tu das. Und das Lassen, wenn man sagt, okay, ich bin nicht mehr so ein gieriger Haufen, das ist super. Aber eigentlich geht es noch viel weiter und viel tiefer. Und über das haben wir uns ausführlich beschäftigt. Und zum Schluss von Paulus noch aus dem Galaterbrief, wo er dann sagt, also zuerst im Vorfeld zählt er ja alles auf, was so die Früchte sind von einem Leben ohne Gott oder mit einer dünnen Leitung. Und dann sagt er aber, Frucht hingegen, die der Heilige Geist hervorbringt, die besteht aus Liebe, aus Freude, aus Frieden, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also einiges, oder? Selbstbeherrschung. Und dann sagt er, gegen solche Früchte hat das Gesetz von Gott nichts einzuwenden. Das ist im Strassenverkehr. Wenn du dich an alles haltest, ist eigentlich das Strassengesetz für dich nicht so von Bedeutung. Das ist nur für die bösen Buben, oder? Und dann sagt er, nur wer zu Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und das Gegenstück von Habgier, das ist Grosszügigkeit, das ist Milde, das ist Barmherzigkeit. Und darum sage ich, es geht um noch viel mehr. Lass das, tu das. So, jetzt sollte ich einfach zum Schluss nochmal den Guss einblenden. So. Früher habe ich gedacht, die grössten Umweltprobleme ist der Verlust von der Artenvielfalt, Kollaps vom Ökosystem, Klimawandel. Ich habe gedacht, 30 Jahre gute Wissenschaft können das Problem lösen. Und ich habe mich geirrt. Hey, das solltest du überall zu einem Redner machen, auf der ganzen Welt. Die grössten Probleme sind Gier, Egoismus und Gleichgültigkeit. Und ich glaube, wenn wir mit den Menschen über Gott reden, dass uns das einen ganz guten Anhaltspunkt geben könnte, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und um mit dem fertig werden, könnt ihr auch sagen, brauchen wir nicht Wissenschaft. Die ist nutzlos, um diesen Sachen zu begegnen. Er sagt, hey, wir brauchen einen spirituellen und kulturellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie wir das machen. Und dort sollten wir uns eigentlich melden, wie ein Bub im Klassenzimmer. Frau Lehrerin, ich weiss es! Das sollten wir auch unsere Stimme haben. Und sagen, hey Leute, wir wissen, wie das geht. Wir wissen es nicht nur. Viele von uns haben das auch erlebt. Gut, lass uns einen Moment still werden. Und überleg dir, oder red mit Jesus darüber, ob er dir allenfalls etwas möchte sagen dazu. Oder vielleicht hat etwas dich schon berührt und du merkst, du willst gerne mit Jesus darüber reden, mach das. Vater im Himmel, danke dir, dass wir eine kraftvolle Botschaft haben, die das tiefste unten in diesen feinen Würzeln ansetzt. Und dass sich endlich ein ganzes System wandeln kann. Danke, dass du uns Jesus geschickt hast als Anschauungsunterricht. Danke, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, der das in uns hinein bewirkt. Und lass uns immer wieder den Mut aufbringen, wirklich mit den Menschen um uns herum zu reden. Amen.